SWR 2 Tandem.
Der Brocken im Harz war Sperrgebiet bis zur Wende 89, denn die innerdeutsche Grenze war nicht weit. Heute ist der Berg bei Wanderern beliebt. Über 1100 Meter müssen erklommen werden. Da kann man stolz drauf sein. Und wer die Brockenbahn nimmt, darf sich allenfalls Ausflügler nennen. Ein mittlerweile 85-jähriger Mann wandert die Strecke immer und immer wieder. Dafür ist er so berühmt geworden, dass ein Denkmal für ihn in Arbeit ist. Brocken-Benno nennt man den Mann. Und unser Autor Thomas Gävert, der auch in der Gegend zu Hause ist, wollte wissen, was ihn antreibt.
Mein Name ist Benno Schmidt, aber ich bin hier im Harz meistens bekannt als Brocken-Benno. Diesen Namen habe ich so seit meinem 1000. Brockenaufstieg von Wanderfreunden bekommen, weil ich eben fast täglich zum Brocken wandere, also seit 26 Jahren.
Ein früher Septembermorgen. Es ist 8.40 Uhr. Benno Schmidt macht sich bereit für seine tägliche Wanderung.
Ich konnte seit dem 13. August 1961, dem Tag des Mauerbaus in Berlin, nicht mehr auf dem Brocken, denn dort wurde der Brocken als militärisches Sperrgebiet erklärt. Dort waren ja die Russen, die Staatssicherheit, die Grenztruppen und die Volkspolizei. Später wurde noch eine Betonmauer herumgezogen. Also dieser Brocken war tabu. Und am 3. Dezember 1989, also einen Monat nach der generellen Grenzöffnung, haben wir Wanderer den Brocken erstürmt und sozusagen befreit. Und da habe ich damals beschlossen, ich muss eigentlich die 28 Jahre, die verlorenen 28 Jahre nachholen. Und das war so der Beginn meiner Brockenwanderungen, die ich ja nun fast täglich mache.
Ich treffe ihn auf dem letzten Parkplatz kurz vor der Brockenstraße. Er packt sich noch einen Pullover in den Rucksack. Dann starten wir in Richtung Brockengipfel.
Ja, wir brauchen ungefähr 2 Stunden. Also die 11 werden wir oben sein. Ich hoffe, dass es nicht regnet, obwohl ich immer Regenkleps im Rucksack habe. Ich bin da immer ausgerüstet.
Der Himmel ist grau, ein kühler Tag.
Wenn wir Pech haben, liegt die Brockenkuppe in tiefliegenden Wolken. Dann hat man natürlich keine Sicht.
8 Grad zeigt das Thermometer und es sieht nach Regen aus.
Aber warten wir mal ab. Zurzeit ist es noch etwas trübe. Ich denke mal, wenn wir Glück haben, kommen wir ohne Regen oben an.
Benno Schmidt wandert bei jedem Wetter auf den Brocken. Selbst bei Orkan Kyrill sei er oben gewesen, verrät er mir. Damals war er der Einzige, denn der Gipfel wurde vorher evakuiert.
Aber ich habe mir gesagt, ich versuch's mal. Aber trotzdem war es etwas unvernünftig. Am nächsten Tag war ich ja wieder unterwegs. Und auf der Strecke hier im Eckerloch lagen 7 Bäume quer über dem Weg. Schwere Bäume sind da umgestürzt. Die hätte ich auf den Kopf kriegen können.
Der 83-Jährige hat eine drahtige Figur. Seine Augen blinzeln durch eine dicke Hornbrille. Er trägt eine Schirmmütze, einen grünen Anorak und selbstverständlich feste Wanderschuhe. Seinen Rucksack trägt er nur auf einer Schulter, damit es nicht zu warm wird am Rücken.
Wir gehen ja nur ein kleines Stück an den ehemaligen Kasernen vorbei, die ja nun schon lange abgerissen sind, und kommen dann an einer Rentnerstation vorbei, die immer besetzt ist.
Der Berg ist für Benno Schmidt zur Obsession geworden. Aber warum?
Also ich habe mich 28 Jahre lang geärgert, dass ich nicht auf diesen geliebten Brocken mehr hoch durfte.
Ja. Ist es wirklich das, was ihn antreibt? An der Rangerstation herrscht gerade Hochbetrieb. Eine Schulklasse ist eingetroffen. Einer der Ranger schaut aus dem Fenster und begrüßt uns. Wir sind jetzt im Nationalpark Harz, einem der größten Waldnationalparks in Deutschland. Er umfasst mit seinen rund 247 Quadratkilometern das gesamte Gebiet rund um den höchsten Harzgipfel. Links und rechts neben der Straße erheben sich zwischen dichten Fichtenbeständen die zerklüfteten Granitfelsen. Der Boden ist sumpfig. Hier und da sehe ich das seltene Wollgras, überall Steine und Wurzeln.
Dieser Bach, der hier nebenan fließt, ist das schwarze Schluffwasser. schwarz deshalb, weil es aus dem Brockenmoor kommt und deshalb immer das Wasser etwas dunkel gefärbt ist.
Nach etwa einem Kilometer haben wir eine Brücke erreicht und verlassen die Brockenstraße. Unser Weg folgt dem schwarzen Schluftwasser immer weiter talaufwärts. Dies ist seine Lieblingsroute, verrät mir Benno Schmidt.
Wo ich also auch fast täglich hochgehe, ist in einem halben Tag gut zu schaffen. Wenn ich von Wernigerode gehe, also vom Ortsrand Wernigerode, also das wäre eine Tagestour. Und so viel Zeit habe ich auch nicht. Und ich habe ja da noch was anderes zu tun.
Denn Brocken Benno ist nicht nur ein Rekordwanderer. Er begleitet Besuchergruppen durch den Harz, hält Vorträge oder engagiert sich für neue Wanderwege. Da er das Treiben um den Brocken täglich beobachtet und viel Zeit zum Nachdenken hat, kommen ihm ständig viele neue Ideen, sagt er.
Ja, geboren bin ich 1932 in Bochum. Aber ich bin dann schon seit 1934 wieder hier mit meiner Mutter in das Elternhaus gekommen, nach Wernigerode. Also ich bin eigentlich ein Harzer und wohne seitdem hier in einem alten Fachwerkhaus unterhalb vom Schloss am Burgberg.
Am Tag vor unserer Wanderung besuche ich Benno Schmidt zu Hause in Wernigerode. Über den Hof führt er mich über eine schmale Stiege hinauf in ein kleines Zimmer mit Holzverkleidung, seinen Partyraum. An den Wänden hängen Dutzende Fotos, Plaketten, Urkunden und Wimpel zu seinen Jubiläumsaufstiegen, auf denen er mit prominenten Harzbesuchern abgebildet ist. Roman Herzog, Gunther Emmerlich, Edmund Stoiber, Gotthilf Fischer, Reinhold Messner. Selbst Angela Merkel soll, als sie nach Wernigerode zu einer Wahlkampfveranstaltung kam, zuerst nach dem Brocken Benno gefragt haben. Er ist Deutschlands bekanntester Wanderer.
Aktuell sind es 7.662 Brockenwanderungen seit dem 3. Dezember 1989. Und das sind, kann ich Ihnen auch die Kilometer sagen, 102.300 Kilometer.
Manche seiner Sätze wirken wie eingeübt auf mich oder zumindest schon allzu oft gesagt.
Manchmal sagt morgens meine Frau, wenn sie aus dem Fenster sieht, oh, draußen regnet es in Strömen, musst du dir das heute antun, auf den Brocken zu wandern? Naja, dann überlege ich kurz und gebe mir einen Ruck und sage, ja, andere müssen jeden Tag zur Arbeit.
Brocken Benno hat Erfahrung im Umgang mit den Medien. In zwei dicken Aktenordnern hat er alle Presseberichte über sich gesammelt. Es gibt über 50 Fernsehbeiträge über ihn, sagt er. Wird es mir dennoch gelingen, etwas mehr über ihn zu erfahren?
Mein Großvater war verbunden auch mit dem Wald. Wir haben oft Holz geholt, bin dann immer mit. Und die Liebe zur Natur ist dadurch entstanden. Ja, das war so meine Kindheitserinnerung. Wir sind dann auch gewandert mit meiner Mutter und Verwandten. Also ich war eigentlich immer unterwegs. Ja, und dann als Schüler war ich eben ab und zu mit dem Großvater auch auf dem Brocken. Ja, und dann kam der Krieg. Wernigerode ist auch einmal bombardiert worden. Es sind ungefähr 200 Tote zu beklagen gewesen. Auch Häuser, Fachwerkhäuser wurden zerstört. Gott sei Dank unser schönes Schloss nicht und auch unser Rathaus nicht. Aber einige andere Gebäude schon. Das Brockenhaus, das war damals das größte Berghotel Deutschlands mit etwa 200 Betten. Da kann ich mich schon erinnern, also 1945 wurden diese Gebäude durch einen Bombenangriff der Amerikaner zerstört. Also es war dann wirklich nur noch alles ein Trümmerhaufen dort oben.
Benno Schmidt war 12 Jahre alt, als der Krieg zu Ende ging. Zunächst marschierten die Amerikaner in Wernigerode ein, dann kamen die Russen. Die innerdeutsche Grenze wurde gezogen, mitten durch den Harz. Ab jetzt gehörten Wernigerode und der Brocken zur sowjetischen Besatzungszone. 15 Kilometer weiter westlich begann der amerikanische Sektor.
Großvater war gestorben, meine Mutter und ich waren hier alleine in dem Haus und wie wollte ich ja nun auch nicht hier allein lassen.
Wie sollte er unter diesen Umständen seine Zukunft planen? Der junge Benno Schmidt entschied sich für eine 3-jährige Verwaltungslehre. Dies schien ihm das Sicherste zu sein in einer sehr unsicheren Zeit.
Mein Vater, obwohl geschieden von meiner Mutter, war ja in der Landesregierung Wiesbaden tätig. Also wenn ich rübergegangen wäre nach dem Westen, als die Grenze noch offen war, hätte der mir sicherlich eine Stelle besorgt, da in der Verwaltung, zumal ich ja die Ausbildung hatte.
Die beiden deutschen Staaten entstanden. Immer mehr Menschen verließen die DDR in Richtung Bundesrepublik. Auch Benno Schmidt hatte manchmal Fluchtgedanken. Dennoch blieb er.
Ich hing ja an meinem Elternhaus hier und das wollte ich nun eigentlich nicht im Stich lassen. Deshalb war das eigentlich nur ein Gedanke, den ich hätte nie in die Tat umgesetzt. Und ich denke, es war auch richtig so. Ja, in der Lehrzeit bin ich mit meinen Wanderfreunden, die auch noch Lehrlinge waren damals, eigentlich immer jedes Wochenende im Harz gewandert und mindestens ein-, zweimal im Monat auf dem Brocken. Auch zu jeder Jahreszeit waren wir dort oben. Und wir hatten sogar alte Hütten aufgespürt, wo wir dann mal übernachtet haben und nur fröhliches Jugendleben hier im Harz.
Es ist jetzt kurz nach 9. Noch einmal haben wir die Brockenstraße überquert. Der Weg wird steiler und schmaler. Durch die Fichtenstämme ist ein Bahndamm zu erkennen. Das ist die Brockenbahn, erklärt mir Schmidt. Seit 1899 fahren ihre Dampfloks auf den Berggipfel. Zu DDR-Zeiten fast stillgelegt, ist sie 1991 für den Tourismus wiedereröffnet worden. Dann, wenige Meter hinter dem Bahndamm, erreichen wir eine Senke mit einer Schutzhütte. Benno Schmidt schaut sich um.
Wir befinden uns jetzt auf der Hälfte des Weges im sogenannten Eckerloch. Der Name kommt von Bucheckern. Früher waren hier Buchen auch. Heute ist alles Fichtenwald. Weiter oben kommen wir durch sehr holpriges Gelände. Hier wurden damals Wintersportveranstaltungen durchgeführt. Das Land Sachsen-Anhalt und auch DDR-Meisterschaften mit Tausenden von Zuschauern. Ja, das wurde denn alles nach 1961 abgerissen.
Mit einem vergilbten Foto in der Hand zeigt Benno Schmidt auf einen dicht bewaldeten Hang.
Also hier stand eine Sprungschanze, man sieht sie hier auf dem Foto, mit einem Schanzentisch, der war so groß, dass auch dort eine Hütte drin war. Hier war ein Kampfrichterturm und rechts und links waren Tribünen an dem Hang gebaut. Hier waren ja bis zu 10.000 Zuschauern. Also hier waren Sprünge möglich von 70, 80 Metern etwa. Also es war schon eine große Schanze und auch sehr schneesicher. Bis Ostern konnte man hier springen.
Merkte man 1961 schon, so von der Stimmung her, dass etwas passieren wird, dass man bald nicht mehr auf den Berg steigen kann?
Eigentlich nicht. Das kam so überraschend. Der Mauerbau in Berlin und damit verbunden diese Sperrung dieses ganzen Gebietes. Wir waren sprachlos, verärgert. Also ich habe mich 28 Jahre lang geärgert. Man war so machtlos und hatte eigentlich zu dem Zeitpunkt das Gefühl, diese Grenze ist für alle Zeiten da und da wird sich nie was dran ändern. Denn das wurde uns ja so richtig eingehämmert. Wir haben die Sowjetunion als Freunde und das ist die Weltmacht aufgebaut auf dem Kommunismus. Wir werden das nie ändern.
Benno Schmidt war kein Held, der die DDR öffentlich in Frage gestellt hätte. Wie viele andere versuchte er mit den anderen mitzuschwimmen, sich irgendwie einzurichten, mit dem System zu leben. Inzwischen hatte er Arbeit in der staatlichen Verwaltung gefunden.
Im damaligen Rat des Kreises, so nannte sich das, also Landratsamt. Ich war in einer Fachabteilung, Handel und Versorgung. Inzwischen hatte ich ein Fernstudium absolviert als Handelsökonom, als Bereichsdirektor für den Oberharz zuständig. Ich hatte dann auch einen Passierschein für dieses Grenzgebiet. Und eines Tages hatte ich dann den Auftrag, in Ilsenburg Versorgungskontrollen durchzuführen. Das war nur vormittags und nachmittags hatte ich noch einen Termin im Nachbarort Rübeck. Und dazwischen hatte ich 2-3 Stunden Zeit. Und da hatte ich dann die Idee, ein Stück im Ilsetal hochzugehen. Da kam ein Polizist vor und hielt mich an und sagte, was machen Sie hier? Nun fiel mir auch nichts ein. Ich hatte ja da keinen dienstlichen Auftrag. Aber weiter oben war eine Waldgaststätte. Da hatte ich so als Ausrede, ich musste eine Versorgungskontrolle machen. Das war natürlich nun keine gute Idee, denn der Volkspolizist sagte, also das können Sie mir nicht erzählen. Wer da dienstlich hoch muss, der fährt hier mit dem Auto hoch und geht hier nicht im Regen mit Aktentasche und Regenschirm. Sie wollen wohl hier die Grenze ausspionieren und womöglich noch am besten abhauen. Ich wurde dann eingesperrt im Rathaus Ilsenburg, wo die Volkspolizei ihr Büro hatte. Und da musste ich 2 Stunden warten. Das ging dann zurück an meinen Vorgesetzten. Dann wurde die Staatssicherheit befragt und das Volkspolizeikreisamt. Und dann bestätigten die aber, dass ich wohl doch kein Grenzverletzer sei. Und dann wurde sogar vermutet, ich wäre eingesetzt von der Staatssicherheit, Ministerium des Innern Magdeburg, um zu kontrollieren, dass die Volkspolizei auch richtig im Vorfeld der Grenze die Touristen überprüft, dass da keiner durchrutscht, der eventuell nach dem Westen will.
Jahrzehnte später bekam diese Geschichte noch einen späten Epilog.
Vor 3 Jahren habe ich eine Wanderung mitgemacht mit einem Landratskandidaten und der hatte viele eingeladen und einer davon tippte mich auf die Schulter und sagte, kennen Sie mich? Ich sage, nein. Ja, ich bin der Volkspolizist, der Sie mal verhaftet hat. Na, da haben wir nun beide gelacht und heute sind wir fast Freunde.
Es ist 9.30 Uhr. Wir haben das Äckerloch hinter uns gelassen und stapfen weiter bergauf. Der Weg wird noch steiler, windet sich zwischen rutschigen Steinen und Felsblöcken den Berg hinauf.
Früher war das ein ganz schmaler Pfad. Und durch die vielen Menschen, die hier doch hochgehen, ist der Weg zu breit geworden. Was ja auch nicht schön ist.
Doch heute Morgen scheinen noch sehr wenige Wanderer unterwegs zu sein.
Ja, wir haben jetzt die 900 überschritten. Wir kommen jetzt fast an 1000 ran. Das ist eben schon ein gewisser Urwaldbereich hier oben. Da sieht man viele knorrige Bäume, dann durch Schneelast abgebrochene Spitzen. Ja, im Winter ist das ja auch immer ganz toll hier. Also das ist schon beeindruckend.
Ist es dieser Anblick, der Benno Schmidt jeden Tag den Brocken hinaufwandern lässt?
Es war immer etwas Geheimnisvolles in diesem Harz, um diese wildromantische Natur, um die Klippen. Für uns ist eben der Brocken, wie auch Heinrich Heine sagte, der deutscheste aller deutschen Berge.
Die Grenzöffnung vor 26 Jahren erlebte er in Berlin. Am 9. November 1989 unternahm Benno Schmidt mit seinen Kollegen einen 2-tägigen Betriebsausflug in die Hauptstadt der DDR. Stunden später stand er am geöffneten Grenzübergang Bornholmer Straße und ließ sich, übermannt vom Freudentaumel dieser Nacht, mit der Menschenmenge von Ost nach West-Berlin schieben. 2 Tage danach war er wieder zurück im Harz und erlebte dort, wie ein Grenzübergang nach dem anderen geöffnet wurde. Nur nicht der Brocken. Erst am 3. Dezember machte ein Gerücht die Runde, die Brockenstraße sollte geöffnet werden.
Mein Chef hatte mich delegiert zu einer Delegiertenkonferenz, die einberufen wurde zur Rettung der DDR. Jedenfalls musste ich dorthin und saß wie auf heißen Kohlen, hörte mir das Referat an und dann sagte ich zu meinem Nebenmann, also ich muss mal dringend nach Hause noch was erledigen. Und dann war ich weg und bin nach Hause, habe mir meine Frau geschnappt, sind nach Schierkoch gefahren, sind hochgewandert zum Brocken und standen dann mit den Hunderten von Menschen vor diesem Tor und riefen Tor auf, Tor auf. Der Offizier sagte zwar immer wieder, ich darf hier nicht aufmachen, hier sind ja die Russen, die Staatssicherheit, es geht nicht. Und da haben wir gesagt, na, dann soll er doch nach Berlin mal anrufen. Und dann hat er gesagt, na ja, ich mache das Tor jetzt mal auf. Wir sind dann zu Hunderten dort reingeströmt. Und es war ein herrlicher Wintertag und Sonnenschein. Und es war einmaliges Glücksgefühl.
Kurz nach der Brockenöffnung habe er nie daran gedacht, einen Wanderrekord aufzustellen. Dennoch zog es ihn von nun an immer wieder auf seinen Berg. Bei seinen regelmäßigen Wanderungen erlebte Schmidt die Entmilitarisierung des Brockens.
Im Grunde genommen hatten wir wenig Kontakt mit den russischen Soldaten, lediglich die Offiziere Und da hatte ich dann ein unschönes Erlebnis. Die hatten nämlich zwei Hunde bei sich. Und den einen, den großen Hund, den nannten sie Stalin und den kleinen Hund Lenin. Und da gingen die mal an mir vorbei, da am Bereich des Bahnhofs. Ich war schon vorbei und dann drehte sich der Hund um und biss mich da ins Bein. Das war nur weniger schön.
Es ist 10.30 Uhr. Wir haben wieder die Brockenstraße erreicht. Das Wetter hat sich verändert. Es ist nebelig geworden und sehr stürmisch. Dennoch sind jetzt auch andere Wanderer zu sehen. Nur noch 1,5 Kilometer sind es bis zum Brockengipfel.
Hallo, schon so früh unterwegs.
Ja,
Donnerwetter.
Wir erreichen den Punkt, an dem die Straße ein letztes Mal die Schienen der Brockenbahn überquert und sehen den ersten Zug des heutigen Tages vorbeifahren. In wenigen Minuten wird er den Gipfel erreichen. Etwa 200 Meter hinter dem Bahnübergang, kurz vor der letzten Biegung vor dem Berggipfel, erreichen wir eine kleine Schutzhütte. Schmidt zieht mich hinein, im Inneren mehrere Informationstafeln.
Das ist auch ein sehr interessantes Bild vom 3. Dezember 1989, wo die Menschenmassen, wo ich dabei war, vor dem geschlossenen Tor noch stehen. Und hier sehr interessant eine Luftaufnahme von der Brockenkuppe, wo man die Betonmauer sieht, die rund um den Brocken gebaut wurde, 3,60 Meter hoch. Dann sieht man hier das Russengelände, was nochmal eingezäunt war mit einem Stacheldrahtzaun, mehreren Baracken und Radomen mit Abhörtechnik, dann ein Spionagesender und hier ein Wachturm.
Am 30. März 1994 verließ der letzte russische Soldat den Brocken. Zurück blieben leere Kasernengebäude und die Mauer rund um die Brockenkuppe. Nach 2,5 Stunden Aufstieg haben wir den Gipfel erreicht. Der Sturm ist noch heftiger geworden und wir haben Mühe, uns überhaupt auf den Beinen zu halten. Schmidt strebt schutzsuchend dem Bahnhofsgebäude entgegen. An der Wand hängt ein Thermometer.
Der Winter kündigt sich an, ja, mit 3 Grad und der Wind dazu. Gefühlte Temperatur ist bestimmt minus. Ja. Der Wind pfeift ganz schön. Ich denke mal, das ist schon Windstärke 8 bis 10. So, ich hole mir dann nur einen Stempel und gehe eigentlich gleich zurück. Also große Pausen mache ich nicht.
Ist das der Brocken Benno? Fragt eine Frau, als wir den Raum betreten. Alle schauen sich um.
Ich werde ja fast immer begrüßt von den Touristen, wenn sie mich entdecken, dass sie sagen, sind Sie der berühmte Wanderer, der hier fast jeden Tag zum Brocken geht? Ich sage, naja, was heißt berühmt? Ich bin gut, bekannt bin ich inzwischen.
Er zieht einen Zettel mit seinen Kontaktdaten aus der Innentasche, unterschreibt ihn und überreicht ihn der Frau als Andenken. Schauen Sie mal auf meine Internetseite www.brockenbenno.de. Dann geht er mit seiner Stempelkarte zur Essensausgabe an der Kasse und lässt sich seinen heutigen Aufstieg autorisieren.
Ach so, ich habe mir wieder meinen Stempel geholt mit Datum.
Dann verlassen wir das Bahnhofsgebäude und kämpfen uns durch den Sturm zu unserem letzten Ziel.
Ja, wir haben unser Ziel erreicht. Trotz Sturm und Nebel sind wir hier im Wolkenhäuschen. Das ist das älteste Gebäude auf dem Brocken, 1736 errichtet.
Dieser Ort liegt ihm besonders am Herzen, sagt er. An den Wänden hat Schmidt Tafeln mit Goethe-Zitaten anbringen lassen.
Hat die Denkmalschutzbehörde genehmigt, ich habe das eingereicht, habe die aus dem Faust selber herausgesucht. Und man kann jetzt lesen, wie rast die Windsbraut durch die Luft. Wir merken das heute. Also wie rast die Windsbraut durch die Luft? Mit welchen Schlägen trifft sie meinen Nacken? Dir muss des Felsens alte Rippen packen, sonst stürzt sie dich hinab in dieser Schlünde Gruft.
Erst jetzt begreife ich, was sie noch immer täglich antreibt. Der Berg ist seine Bühne, Brocken Bennos Bühne.
Und dann wird Mephisto sagt wieder, wenn ich euch auf dem Blocksberg finde, das finde ich gut, denn da gehört ihr hin.
Vom Brocken Benno und der verlorenen Zeit. Geschichte eines Extremwanderers. Eine Sendung von Thomas Gävert aus dem Jahr 2015. Benno Schmidt, der ja mittlerweile auf die 90 zugeht, wandert immer noch. Aktuell liegt er bei insgesamt über 8200 Aufstiegen.